Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche und ich begrüße Sie recht herzlich an diesem Sonnensonntag. Wir haben das ja, denke ich, auch wieder verdient, dass die Sonne ein wenig scheint. Insofern freue ich mich, dass sie scheint und dass Sie sich aufgemacht haben, mit uns zusammen hier Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Losung für heute, also für den heutigen Sonntag, gibt es noch einen weiteren Vers. Da schreibt Paulus an die Römer: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das, denke ich, das ist eine Zuversicht, die einen freudig stimmen kann, genauso wie das Wetter. Zu Beginn habe ich noch einige Informationen, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Sie finden auch den Großteil auf den ausgegebenen Gottesdienstmanuskripten. Nur eine Nachricht nicht. Wir haben Nachwuchs, so schreiben Christian und Marinka Voss. Am Montag, den 4.7., ist unser Sohn Albert Leander im Geburtshaus Dortmund zur Welt gekommen. Mutter und Kind geht es prächtig und sie genießen die Zeit zu viert. Der Vater, der sitzt hier vorne. Christian, steh doch mal kurz auf. Die anderen sind, denke ich, zu Hause. Alles klar. Dann nimm bitte herzliche Grüße mit und wir freuen uns alle mit euch. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Familie Pascha. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Gottesdienst, den wir hier hatten mit Paschas, mit Golgatha. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber am 13. Juli, das ist Mittwoch nächster Woche, haben wir nochmal die Gelegenheit, ja, mit Paschas ins Gespräch zu kommen. Und zwar wollen sie nochmal einen Abend für uns gestalten, wo sie Bilder zeigen, wo sie ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen. Und es wäre schön, wenn sie ja zahlreich kommen würden. Das ist um 19.30 Uhr oben im Gottesdienstraum, im jetzigen Kindergottesdienstsaal. Und wir beginnen schon früher, um 18 Uhr, Ruth, wenn ich das richtig habe. Zu einem kleinen Abendessen, so Schnittchen. Also alle können gerne um 18 Uhr kommen und wenn jeder Zweite ein paar Schnittchen mitbringt, dann passt das, denke ich. Dann noch ein Hinweis, am nächsten Sonntag am 17. Juli findet nach dem Gottesdienst ein Picknick im Gemeindegarten statt. Wenn das Wetter also nächsten Sonntag genauso ist wie hier, auch gar kein Problem, den anderen Teil der Schnittchen mitbringen und dann machen wir ein kleines Picknick im Gemeindegarten. Das nächste Lied singen wir Wohl dem, die da wandeln und sammeln dazu die Kollekte ein.
Oh,
Das Lied, das wir gerade gesungen haben, haben sich Heidi und Matthias Kühl ausgesucht. Warum, werden Sie vielleicht fragen? Heute werden wir Heidi und Matthias offiziell aus der Gemeinde verabschieden. Und jetzt bitte ich euch mal ganz kurz nach vorne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch ein Bild vorstellen müsstet, was zu Heidi passt, oder ein Bild, was zu Matthias passt, was würde euch denn so ad hoc einfallen? Bitte? Fleiß. Also ich war da etwas plakativer, pragmatischer. Bei Heidi denke ich an ein Gemeindehaus, an unser Gemeindehaus, und bei dir denke ich an die Alpha-Buchhandlung. Das waren so meine Assoziationen, die ich hatte. Ich gebe dir einfach mal das.
Ist das an?
Ja, ich hoffe. Am Anfang habe ich noch ein paar einfache Fragen, Heidi. Ist nicht an? Doch, versuch mal. Ist nicht an?
Etwas lauter,
gut. Siehste. Ihr wohnt jetzt circa 11 Jahre fast in Dortmund. Und ihr werdet die Gemeinde hoffentlich vermissen, ist das richtig, wenn ihr jetzt weggeht?
Einmal 11 Jahre stimmt nicht.
Hab ich 11 gesagt?
Ja, hier im Haus.
Ja. Wir sind 11 Jahre in diesem Gemeindehaus, wohnen hier auch 11 Jahre, ziemlich genau. Wir sind aber schon 24 Jahre in Dortmund.
24 Jahre.
Und was war die andere Frage?
Das Mikrofon ist wieder aus.
Abgestürzt. Die Batterie alle.
Die Batterie. Akku?
Ja, geht immer wieder aus. Dann müssen wir brüllen, ja. Oder?
Nee, wir gehen jetzt an das andere Mikrofon. Was werdet ihr denn an Dortmund bzw. an dieser Gemeinde vermissen?
Oh, das ist ziemlich viel. Das fängt schon beim Aufwachen an. Nach dem Aufwachen, was ist heute in der Gemeinde dran? Ich denke, besonders sonntags, und ich denke, das werde ich erstmal, ich weiß nicht, ob vermissen, aber es wird was fehlen.
Matthias, es zieht euch in den Süden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo ihr hingeht und warum ihr in den Süden zieht, weil sicherlich der eine oder andere das hier nicht genau weiß.
Also es geht nach Lörrach. Südlicher geht's kaum in Deutschland. Es liegt direkt an der Schweizer Grenze, noch in der Rheinebene, direkt an Basel angrenzend. Die Buchhandlung, in der ich da auch wieder arbeiten werde, die liegt mitten in Lörrach, aber im Grunde dann auch 3 Kilometer mal gerade von der Landesgrenze entfernt. So nah geht die direkt am Lörracher Zentrum vorbei. Ja, es geht um eine Alpha-Buchhandlung auch. Wir haben ja eine ganze Reihe Läden in Deutschland. Und von Dortmund will die Alpha-Buchhandlung Deutschland sich eben trennen, weil es einfach ein schwacher Standort ist, der doch immer wieder etwas Unterstützung braucht. Und es ist mir eben nicht gelungen, das hochzubekommen. Nun bin ich dankbar, dass die Firma mir eben doch noch zutraut, in Lörrach eben was zu bewirken. Gut, die Buchhandlung ist doppelt so groß wie hier. Das geht dann noch ein Weilchen, denke ich. Aber gut, unsere ganze Branche ist natürlich in einer Krise. Junge Leute bestellen im Internet. Und ja, aber die Buchhandlung dort ist wirklich erstaunlich groß, doppelt so groß wie hier. Und da finde ich ein freundliches, größeres Team auch vor. Und das war der Grund, warum wir eben nach Lörrach gehen, weil es eben mit der Filiale hier zu Ende geht. Aber es geht noch bis Ende des Jahres weiter mit meiner Kollegin, dass das auch einfach mal alle hören. Es wird nicht zugemacht. Und im kommenden Jahr hoffen wir, dass wir es an jemanden übergeben können, der es als eigenverantwortlicher, selbstständiger Unternehmer weiterführt. Das ist noch nicht sicher, aber das hoffe ich sehr. Das heißt, eure Kaufgewohnheiten nur höchstens verbessern, nicht wegbleiben. Das wäre schade. Denn sonst fehlt irgendwann dieser Laden in Dortmund ganz.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es gibt also auch eine Perspektive für den Standort Dortmund.
Ja, also da könnt ihr gerne für beten, dass es wirklich sich so weiterentwickelt, dass der Laden dort bestehen bleibt.
Schön. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Heidi. Gibt es etwas, was du der Gemeinde hier noch so mitgeben möchtest?
Ein Testament.
Also nicht das, was du uns jetzt immer schon mal sagen wolltest, aber vielleicht so im positiven Sinne.
Vor allem wünsche ich der Gemeinde natürlich von Herzen Gottes Segen, dass es hier auch mit Gottes Segen weitergeht und dass die Gemeinde den Segen Gottes nicht nur ausspricht, sondern wirklich erlebt, was Gott hier tun möchte. Vielleicht eine Vision oder etwas Neues. Ja, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Müsste vielleicht noch ein bisschen mehr überlegen.
Ihr seid ja auch noch ein bisschen da.
Ja.
Matthias, du hast ja auch länger als Ältester in dieser Gemeinde gedient. Was wünschst du dir, was wünscht ihr euch für euch, jetzt für euren neuen Weg, für die Zukunft? Woran sollen wir denken? Wo sollen wir euch im Gebet begleiten?
Also beruflich ist nun erfreulicherweise vieles klar. Dafür bin ich sehr dankbar. Was an äußeren Dingen noch, was auch, ist nicht nur etwas Äußeres. Heidi war ja hier, das ist ja bekannt, als Hausmeisterin eben auch beschäftigt. Sie hat da jetzt natürlich einen neuen Freiraum und das ist noch ganz offen, wo Heidi ihre Gaben, ihre Zeit, ihre Liebe, ihre Kraft eben einsetzen kann in Lörrach. Für mich ist das etwas mehr vorbestimmt. Und das, denke ich, ist für uns persönlich ein Gebetsanliegen. Aber da könnt ihr auch gerne mitbeten, dass da wirklich Gott tut Türen auf, aber dass wir die auch erkennen. Mhm. Und dass das dann auch für Heidi und für uns beide dann damit eben auch einfach sich gute Gelegenheiten ergeben. Ja, ansonsten ist jetzt doch vieles sehr klar und da sind wir auch dankbar dafür.
Schön. Dann schönen Dank erstmal hierfür. Wir haben nach der Predigt dann die offizielle Verabschiedung. Und jetzt vor der Predigt die Anbetungszeit. Und wenn Sie Lust haben, dann bitte ich Sie, dazu aufzustehen.
Wärst du nicht unter uns, wenn die Erde bebt, hätten wir das niemals überlebt. Wir würden allzu oft den Morgen nicht mehr sehen, würdest du nicht durch das alles mit uns gehen. Auch wenn die schlimmsten Stürme toben und die Bedrängnis nie vergeht, wissen wir, wer uns zur Seite steht. Musik.
Bibellesung stehen zu bleiben. Ich lese aus Johannes 17, 13 folgende. Jesus betet zu seinem Vater. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch in der Welt bin, damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Ich habe ihnen deine Botschaft verkündet. Die Welt hasst sie, weil sie nicht zu ihr gehören, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich möchte, dass du sie vor dem Bösen in Schutz nimmst. Sie gehören nicht zur Welt, so wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. Weihe sie durch die Wahrheit zum Dienst. Dein Wort ist diese Wahrheit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie durch die Wahrheit zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören und mir vertrauen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien. So wie du in mir bist und ich in dir, Vater, so sollen auch sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie so untrennbar eins sind wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen sie zu einer vollkommenen Einheit werden, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, du hast sie mir gegeben und ich will, dass sie dort sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Diese Herrlichkeit hast du mir gegeben, weil du mich liebtest, bevor die Welt erschaffen wurde. Treuer Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich immer gekannt. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen. Und ich werde in ihnen leben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns diese Gewissheit auch geschenkt hast, dass wir bei dir sind, dass wir auch eines Tages ganz nah bei dir sein werden, dass es noch ein Leben gibt nach dem Leben, welches wir hier führen auf der Erde. Herr, auf der anderen Seite hast du uns aber auch in deinen Dienst genommen, Herr, dass wir deine frohe Botschaft weiterverkünden. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir das tun können, dass wir da auch Unterstützung finden bei dir, dass du uns Mut dafür schenkst. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können, dass wir dich anbeten können, dass wir dich loben können und dass wir hier gemeinsam vor dich treten können. Amen.
Jesus. Das Kreuz, danke für das Kreuz. Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir.
Amen.
Ich möchte noch kurz für die Predigt beten und ich darf Sie bitten, sitzen zu bleiben. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in uns regieren willst. Und ich bitte dich jetzt für die Predigt, ich bitte dich für Arne, dass du ihm ja deine Weisheit, deinen Segen schenkst. Ich bitte dich für uns, öffne unsere Herzen, dass wir auf das hören, was du uns zu sagen hast. Amen.
Liebe Gemeinde, den Predigttext, den findet ihr in Matthäus 6, 24 bis 34 auf den ausliegenden Blättern. Dieser Text aus der Bergpredigt vom Sorgen oder eben vom Nichtsorgen ist einer, der mich immer wieder persönlich befasst, der mich in meinem Berufsleben befasst und ich glaube auch der Heidi und Matthias in ihrem Dienst, den sie für unsere Gemeinde getan haben, immer wieder einmal berührt haben wird. Und weil dieser Text, weil dieses Wort Jesu an uns so wertvoll ist, habe ich mich entschlossen, zweimal darüber zu predigen, heute und am nächsten Sonntag, und dann wird es heute auch nicht zu lang. Ich lese zunächst den Text einmal vor, Matthäus 6, 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Leib ist mehr als Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Der Schlüsselvers in diesem Textabschnitt ist der Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so übersetzt es Martin Luther. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Trostlose Langeweile war mein Gedanke, einer meiner Gedanken in der Vorbereitung dieser Predigt. Wenn ihr einmal kurz über die vergangenen Tage und über die letzte Woche nachdenkt, wie ist es euch da ergangen? Ich vermute, es war wieder einmal richtig viel los, so wie eine typische Woche unseres Lebens in der Regel aussieht. So wie eine typische Woche auch in diesem Gemeindehaus aussieht, auch für Matthias und Heidi. Es war wieder richtig viel los. Und auch heute Nachmittag wird ja wieder viel los sein. Und so geht es fort. Ein Termin, der den anderen jagt, eine Beschäftigung und Aufregung nach der nächsten. Vermutlich sind deine Tage der vergangenen Woche sehr schnell vergangen und vermutlich waren sie voll ausgefüllt. Kurz vor der Urlaubszeit schieben manche von uns Überstunden und Überschichten, weil sie sagen, der Schreibtisch muss noch leer werden, bevor ich in Urlaub fahre. Wenn ich zurückkomme, ist dann ohnehin Land unter. Alles ist immer sehr dringlich. Das noch zu tun, jenes muss noch dringend raus. Das ist wichtig, unaufschiebbar. Aber wenn ihr euch dann noch einmal nach so einem Arbeitstag zurückbesinnt, vielleicht abends im Bett liegend oder auf dem Sofa sitzend, und wenn ihr einmal zurückschaut auf eine ganze Woche und euch fragt, was habe ich an persönlichem Gewinn von dieser Woche gehabt, dann finden wir häufig zu keinem positiven Urteil. Vieles an all dem Wichtigen war eigentlich ziemlich unwesentlich. Es war nur alles furchtbar dringlich und dringend. Vieles von all dem Wichtigen war eigentlich ziemlich unwesentlich. Manchmal sagen das Leute auch mit etwas Rückstand, mit etwas Abstand und Rückblick auf ihre Berufsjahre. Was habe ich mich angestrengt? Wie viel Zeit habe ich investiert? Wie viel Nerven gelassen? Die Gesundheit ruiniert, um Geld zu verdienen. Geld, das ich jetzt im Alter dafür aufwende, meine Gesundheit wieder zurückzubekommen. Die Riester-Rente, die Lebensversicherung, der Bausparvertrag, das Zukunftskonto der Kinder. Und dann stehst du vor der Rente und vielleicht stehst du kurz vor dem Herzinfarkt und du erkennst, dass es nicht stimmt, was du dir selber immer versprochen hast. Nämlich, dass in 20 Jahren das richtige Leben beginnt. Warum in alles in der Welt habe ich diesen Unsinn geglaubt? Warum um alles in der Welt bin ich da mitgegangen? Warum habe ich die Familie vernachlässigt, die Gemeinde oder Gottesdienste kaum mehr einmal besucht? Obgleich wir meistens sehr beschäftigt sind, empfinden wir doch oft eine trostlose Langeweile und eine Leere in unserem Leben, die sich nicht vertreiben lässt mit all dem, was wir da reinbaggern. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Henry Nouwen schreibt dazu, unter Langeweile zu leiden bedeutet nicht, nichts zu tun, nichts zu tun zu haben, sondern es bedeutet, Sinn und Wert dessen, was uns in Trab hält, in Frage stellen. Unter Langeweile zu leiden bedeutet Sinn und Wert dessen, was uns in Trab hält, in Frage stellen. Der Grundwiderspruch unserer Zeit, so schreibt er weiter, ist, dass viele von uns ungemein beschäftigt sind und sich zugleich schrecklich langweilen. Wir kennen das. Aufregend scheint immer nur das andere zu sein. Das, was wir gerade nicht machen, was wir nicht haben, was wir uns nicht leisten können. Und aus dem ganzen Wenn und Aber nimmt uns das Gefühl der Niedergeschlagenheit nimmt in uns zu. Und zunehmend mischt sich dann auch Groll auf andere Menschen darunter. Und das kennt ihr wahrscheinlich aus eurem Leben, wie ich aus dem meinen. Wenn man Groll hat auf andere Menschen, dann ist die erste Frage, die ich mir selber stelle, Arne, was ist mit dir los? Denn allermeist rührt der Groll gar nicht von den Menschen her. Allermeist ist es die Unzufriedenheit in mir selbst. Die Langeweile des Lebens. Daraus resultiert Groll auf Menschen. Warum machst du mein Leben nicht bunt und schön? Nun streng dich mal etwas an. Dem begegnen wir in unseren alltäglichen Beziehungen, dem begegnen wir mit unseren Kindern, dem begegnen wir mit unserem Ehepartner. Nun streng dich mal an. Das Leben, wenn wir es nicht selbst füllen und gestalten, andere tun es für uns nicht. Und darum gilt, treffe deine Wahl. Was hilft es uns, wenn wir versuchen, alles aus dem Leben herauszuholen, aber uns selbst darüber verlieren und unser Zentrum in Gott verloren geht, fragt Jesus. Was bleibt? Weshalb habe ich so wenig zum Himmel aufgeschaut, wie Jesus es sagt? Seht euch doch die Vögel unter dem Himmel an. Unermüdlich fliegen die Alten zu ihren Nestern, um von dort her oder dorthin eine Mücke oder Grille im Schnabel zu den Jungtieren zu bringen. So fliegen sie hin und her unermüdlich. Sie wagen das Leben. Tapfer allen Unwägbarkeiten von Kälte und Regen, Trockenheit und Sturm zum Trotz. Seht sie euch an, sagt Jesus. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Was wir lernen müssen, ist sehr einfach und doch fällt es uns unendlich schwer. Unser Leben beginnt nicht erst morgen oder in x Jahren, wenn wir dies und das erreicht haben. Das Leben, ihr Lieben, findet jetzt statt. Denn jetzt, sagt Jesus, jetzt ist das Reich Gottes nah. Das Reich Gottes ist gekommen, es ist erschienen unter euch. In mir, in der Begegnung mit mir, ist das Reich Gottes da. Und darum müssen wir tatsächlich wählen. Denn niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Und das heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und der damit verbundenen Angst vor dem Leben, dieser Angst zu kurz zu kommen. Dafür steht das Geld, das repräsentiert dieses Wort. Es geht nicht da so wesentlich um unser Bankkonto, dass einige von uns sagen, ja, Geld habe ich eh nicht, also wunderbar. Nächster Text. Nein, es ist diese Angst, zu kurz zu kommen. Aber was ist das Mittel gegen solche Angst? Das Machen und das Müssen, das Schaffen und das Tun, das Sorgen und das Konkurrieren ist es nicht. Was dann? Ich empfinde, von dieser Angst um uns selbst gewinnen wir nur ganz langsam Abstand. Ich empfinde, es ist nicht leicht, sich dem zu entfernen, das von sich zu halten. Nur allmählich kommen wir herunter von der Sorge um uns selbst und finden so zu uns selbst. Zu dem, was wir sind, finden wir nur ganz allmählich. Und zu dem, was wir sind nicht, weil wir etwas leisten, sondern wir sind, weil wir glauben. Es ist der Glaube an die Liebe Gottes. Es ist die Erfahrung der Liebe von Menschen. Es ist, was wir selber an Liebe weitergeben. Das ist es, was uns mit Sorglosigkeit erfüllt. Liebe und Vertrauen, die schenken das Leben. Liebe und Vertrauen vertreiben die Sorgen. Das Wissen darum, dass es letztlich keinen Schutz gegen die Bedrohung des Lebens und den Tod gibt, das ist es, was uns das Fürchten lehrt. Und darum ist die Erschöpfung, die Angst vor der Erschöpfung, vor dem Alter, vor der Einsamkeit, auch die Angst vor dem Übersehenwerden, beinahe grenzenlos. Weil wir das Leben in seiner Bedrohung fürchten, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Und unser fehlender innerer Halt tritt auf den unsicheren Blick in den Spiegel. Dieser fehlende innere Halt, er tritt dir entgegen, wenn du in den Spiegel schaust. Und diese innere Unsicherheit überhöht den Stellenwert des unmöglichen Kleides. Gerade waren Abitursfeiern. Was kann man über Kleider diskutieren? Über diese unmöglichen Kleider. zieh das Teil an, geh dahin, geh zurück. Nein, so einfach ist es nicht. Wir überhöhen manchmal einfach bestimmte Dinge des Lebens, geben denen einen Stellenwert, der wirklich jegliche Skala verlässt. Was dem einen das Abiturientenkleid ist, ist dem nächsten die nächste Stufe der Karriereleiter. Auch das kann einen völlig überhöhten Stellenwert gewinnen. Und da schau einmal in dein Leben, was so einen überhöhten Stellenwert bekommt. Solch eine Illusion vielleicht, der du nachjagst, von der du sagst, das ist es, das ist mein Bild, so muss es sein, dann ist gut. Aber auch die lustlos getane Arbeit, der mangelnde Ehrgeiz, das Selbstmitleid und die Gleichgültigkeit gegenüber den Sorgen der anderen, auch die nähren sich aus der Angst um unser Eigensein. Und dann kommt erschwerend noch hinzu, was Jesus hier sagt. Häufig erwarten wir in dieser unserer Lebenssituation von Jesus keine Hilfe, sondern wir erwarten von ihm noch zusätzliche Belastungen. Und das steht hier ja. Unser Bibelvers scheint demnach recht zu geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus, nach seiner Gerechtigkeit. Und wir sagen, Mensch, das soll die Lösung sein? Bloß nicht das auch noch. Jetzt noch nach dem Reich Gottes trachten. Jetzt kommt auch noch Jesus mit all seinen Ansprüchen. Und dann, das ist der ultimative GAU, die Gemeinde. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Arbeite bis zum Anschlag. Verausgabe dich. Und in all diesen überstürzten Gedanken und auch dieser bitteren Frustration überhören wir den Nachsatz Jesu. Trachtet nach dem Reich Gottes zuerst. So wird euch dies alles, was ihr braucht, dazu gegeben werden. Das hat mich zu dem Gedanken der Liebe gegen die Sorgen geführt. Liebe gegen die Sorge an. Vorausgesetzt, Jesus versteht seinen Appell nicht als einen üblen Scherz. Was sagt er damit über Gottes Wesen aus? Die Liebe ist nach dem Neuen Testament das ausweisende Kennzeichen des himmlischen Vaters. Die christliche Lebensart soll deshalb an der Liebe erkennbar sein. An der Liebe, die Jesus uns zeigte, an der Liebe, die wir weitergehen. Spontan mögen wir uns dadurch überfordert fühlen und sagen, Jesus ist doch der Gottessohn, ich doch nicht. Vergleichen wir uns mit dem Leben Jesu, dann kommen wir uns sehr armselig vor. Aber für den Jünger Johannes beispielsweise ist der entscheidende Punkt im Leben Jesu nicht dessen überragende Lebensleistung gewesen, sondern seine Beziehung zu seinem Vater. Und das drückt auch Matthäus in diesem Text aus. Daraus schöpfte Jesus seine Liebe, daraus seine Sorglosigkeit. Weil er sich geliebt wusste, konnte er lieben. Weil er sich geliebt wusste, hatte er keine Angst mehr um sich selbst. Gottes Liebe war es, worum es Jesus wesentlich ging und was er wirklich wollte, wofür er sich entschieden hatte, wo er sich darauf immer wieder bezog. Und wie der Vater so wirkte, so wirkt der Sohn. Und Jesus fordert uns zu nichts anderem auf. Er sagt, liebe Gott, suche das Reich Gottes, also die Beziehung mit dem Vater, so wird dein Leben reich werden. Und du machst die Erfahrung, alles andere wird dir gegeben, alles andere verliert seine Übermacht. Ich glaube, wenn wir dieses Wort vom Reich Gottes hören, denken wir häufig an etwas, was Jesus gar nicht sagt, was er auch gar nicht meint, nämlich noch mehr Arbeit. Jesus will was, die Gemeinde will was. Nein, denn Jesus hat das Wort vom Reich Gottes, wie wir gesehen haben, nicht in den Zusammenhang von Arbeit gestellt. In diesem ganzen Text steht überhaupt nichts von Arbeit. Sondern er sagt es uns als Menschen, die die Sorge umtreibt, die Sorge zu kurz zu kommen. Solchen Menschen, dir und mir, sagt er dieses Wort. Er sagt es uns, die wir vielleicht kaum mehr unsere finanziellen Verpflichtungen überschauen, die wir nicht wissen, wie viel Überstunden wir am Arbeitsplatz noch machen sollen, um dann zu Hause den verständnisvollen Partner und den geduldigen Vater und die empathische Mutter abzugeben. Solchen Menschen, dir und mir, sagt Jesus dieses Wort, suche zuerst das Reich Gottes. Es geht um die Menschen, die mit Sorgen beladen sind. Sie zu befreien, kommt Jesus. Und das ist anders als auf den ersten Blick. Liebe als Alltagsgeschehen braucht nämlich gar keinen besonderen Anlass und kein bestimmtes Ziel. Wenn wir lieben wollen, müssen wir nicht fragen, wo ist die besondere Aufgabe, wo ich jetzt mal so richtig, also meine Liebe zeigen kann. Also, Herr, heute lass mich irgendwas erleben, wo ich so richtig deutlich spüre, jetzt aber, jetzt, lieben. So ist doch unser Leben gar nicht. Wenn wir lieben, zeigt das unsere Nähe zu Jesus, wie es auch Jesu Nähe zu seinem Vater gezeigt hat. Und das war der Alltag. Und das ist so einfach. Und diese Einfachheit im Handeln ist so ungewöhnlich und ungewohnt, dass sie Jesu Bergpredigt dem Verdacht aussetzt, lediglich einer Einbildung zu folgen. Doch in der Begegnung mit ihm war Gottes Reich spürbar mitten unter den Menschen. Dagegen ist der Weg zur Hölle, wie man sagt, mit guten Vorsätzen gepflastert. Auf unseren Alltag gemünzt bedeutet das, nichts ist unsinniger, als dass du das Kommen des Reiches Gottes immer in die Zukunft verschiebst. Als dass du denkst, irgendwann kommt der ganz große Auftrag und dann liebe ich Jesus. Dann liebe ich meinen Mitmenschen, dann liebe ich meine Partner, dann liebe ich meine Kinder, dann liebe ich sogar meinen Chef. Irgendwann kommt die Rente, dann beginnt das eigentliche Leben. Das ist Verschieben des Reiches Gottes auf die Zukunft. Aber Jesus sagt, jetzt ist es soweit. Vertrauen auf Jesus können wir von keiner Bank abheben und wir können dieses Vertrauen uns auch nicht für später aufheben. Nein, Jesus sprach zu Leuten, zu dir und mir, zu Menschen, denen ihre Gesundheit und ihre Kinder am Herzen liegen, zu Menschen, die sich auch mal was gerne gönnen wollen, Frauen und Männer, die nicht aufstanden, alles stehen und liegen ließen und Jesus mit ihm über die Dörfer zogen. Zu diesen Menschen spricht er hier in der Bergpredigt. Die gehen danach alle wieder in ihren Haushalt, alle wieder an ihren Arbeitsplatz, alle in das ganz normale Leben. Das sind die Zuhörer der Bergpredigt. Kein Wort davon, dass alles, was wir tun, unwichtig und überflüssig sei. Jesus spricht nicht davon, dass wir die Arbeit, in der wir stehen, aufgeben sollen, um uns nur noch der Gemeinde zu widmen. Sein Vorschlag geht auch nicht in die Richtung, sich allem Irdischen abzuwenden und sagen, jetzt werde ich Eremit, geh ins Kloster, widme mich nur noch geistlichen Dingen, werde unglaublich kompetentativ, meditiere. Nein, Jesus sagt, das Heil und die Heilung des Menschen besteht nicht in dem Arbeitsergebnis der Leistungsstarken. Das Heil und die Heilung unseres Lebens besteht nicht in dem, was wir schaffen, im normalen Leben oder im geistlichen Leben. Finden wir daher den Mut, es Jesus nachzutun. Finden wir den Mut, die Kleinigkeiten als Reich Gottes zu begreifen, den Alltag als die Gegenwart des Herrn mitten in unserem Leben. Es sind die kleinen Geschichten, glaube ich, die davon reden, ob wir Jesus folgen oder nicht. Es sind die Dienste der Liebe, die zeigen, ob wir die Bergpredigt verstanden haben. Und es ist auch die Liebe in unserem Leben, die zeigt, dass wir Abschied nehmen können vom Sorgen um uns selbst. Das ist die erstaunliche Auswirkung des Reiches Gottes. Und das findet jetzt statt. Da findet sich Gottes Reich, wo du mit Jesus unterwegs bist, liebst, präsent bist im Alltag. Heute und jetzt. Amen.
Wir singen als Antwort auf die Predigt aus dem Lied Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre, die Strophen 1 und 3.
Heidi und Matthias haben wir schon einmal hier vorne gesehen. Eben, ich würde euch bitten, möchte euch bitten, nochmals nach vorne zu kommen und auch den Raimund bitten, dass er mit dazu kommt.
Nochmal willkommen. Begrüßt hatten wir uns zwar schon, aber.
Ihr Lieben, Verabschiedung aus eurem Dienst an diesem Tag. Ich habe gestern die Bibel hin und her geblättert und gedacht, welches Bibelwort wählst du? Und mir sind viele eingefallen. Und da habe ich gesagt, so viel Zeit hast du aber nicht. Also entscheide dich. Und das habe ich getan und habe ein Wort aus Galater 6, Vers 9 und 10 gewählt. Da heißt es, wir wollen nicht müde werden zu tun. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Liebe Heidi, lieber Matthias, einige Gedanken von mir kurz dazu. In diesem Vers heißt es, wir wollen nicht müde werden. Und da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall etwas, was Hauseltern erfahren, Müdigkeit. Nämlich, weil ihr ja immer gefordert gewesen seid in diesen Jahren, gut 10 Jahre, die ihr hier tätig wart. Also wenn einer am Ball sein musste, dann ihr. Und wenn die Mannschaft hier alle schon im Bett lagen, dann habt ihr hier geräumt. Und das ist der Mannschaft, glaube ich, nicht immer bewusst gewesen. Wir wollen nicht müde werden. Etwas, was euch auszeichnet, ist Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das war so ein Aspekt, der mir sehr bedeutsam war in diesen Jahren, wo ich euch beobachtet habe und auch in meinem Nachdenken für den heutigen Tag. Das Zweite, wir wollen, sagt Paulus, das tun, was gut und recht ist. Und damit ist es ja häufig so bestellt, man tut das, was gut und recht ist und niemand sieht es. Auch das, glaube ich, ist ein Charakteristikum dieses Dienstes, den ihr getan habt. Tun, was gut und recht ist und nicht einen Orden auf eurer Brust. Keine Schulterklappe, nichts. So werdet ihr hier verabschiedet. Kann denn das sein? Was gut und recht ist, das ist etwas, was ich auch mit euch verbinde, mit eurem Dienst, nämlich mit dem Begriff der Unauffälligkeit, dieses Wirken, das im Hintergrund bleibt und das doch so entscheidend wichtig ist für das Gelingen. Nachteinsätze hatte ich schon gesagt, aber auch dieses ewige Hinterherräumen, Ordnung schaffen in diesem Haus,
Ich glaube, wenn ihr nicht ein Auge darauf hättet, sähe es hier aus wie in der Rappelkiste oder in der Fundgrube bei IKEA, wo jeder irgendwas hinstellt, wo man denkt, da stelle ich mal hin. Abholen kann ich es später. Ganz häufig habe ich auch gedacht, tun, was gut und rechne, ist, das ist eine Herausforderung, wo es um die Nutzung des Hauses geht. Raumnutzung war vor allem deine Aufgabe und ich weiß, es war häufig schwierig. Da muss man sich nämlich auseinandersetzen mit den Menschen, mit den lieben Geschwistern, die nicht immer ganz lieb sind. Da muss man Übersicht behalten und da muss man auch sich um die Menschen kümmern, die an die Türe kommen und einfach so schellen, die zur Gemeinde gehören und die von der Straße. Paulus sagt dann, wir wollen das tun, denn irgendwann werden wir die Ernte einbringen. Und mir ist so deutlich geworden in den Jahren unseres gemeinsamen Dienstes hier, zunehmend deutlich geworden, wie wichtig dieser Dienst ist an diesem Haus. Und dass es Ernte bedeutet, dass es Frucht bringt, dass es wichtig ist. Nicht immer seid ihr dabei, glaube ich, richtig ausreichend unterstützt worden. Das kann man euch ja auch nochmal persönlich sagen, wenn einem das leid tut. Aber viele haben euch auch unterstützt und waren da und ihr habt mit ihnen zusammengearbeitet und das war gut. Wir wollen, heißt es hier weiter, den Menschen Gutes tun. Und dann noch ein persönliches Wort, liebe Heidi, mit deiner Erkrankung, die dann kam. Da habe ich nochmal empfunden, dass sich dein Dienst auch nochmal verändert hat. In dem, was dir möglich war, am Zupacken, diese schweren Tische da immer schleppen, wie oft für den Seniorenkreis, Matthias hat es dann gemacht und sonst habt ihr es gemeinsam gemacht. Den Menschen Gutes tun, das fällt da besonders auch zur Last manchmal, wenn man selber spürt, dass die eigenen Kräfte nachlassen. Aber das ändert auch das Wesen und das habe ich so wahrgenommen. Und das fand ich so, dass ich dachte, Jesus tut da was, obwohl es Krankheit ist. Mein letzter Gedanke, wir wollen denen allen Gutes tun, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Verbunden wart ihr auch mit euren Mädchen, die haben hier auch viel getan, die sind jetzt nicht hier, die gehen aber auch oder sind ja schon aus dem Haus. Es ist ein neuer Lebensabschnitt für euch, ihr geht an neuem Ort. Und Matthias, ich denke daran, dass du uns Gutes getan hast, die im Glauben verbunden sind als Ältester, warst ja lange Zeit mit hier im Leitungskreis der Gemeinde. Ihr habt die geistlichen Anliegen der Gemeinde mitgetragen, gebetet. Und du, Matthias, hast dich vor allem auch für die Stadt interessiert und investiert. Du warst in der Evangelischen Allianz immer dabei, hast dich zuletzt da auch im Vorstand mitgetan. Das waren wichtige Aufgaben. Das war auch ein Leuchten unserer Gemeinde in dieser Stadt. Über die Buchhandlung wurde schon gesprochen und ihre Bedeutung. Für all das können wir euch nur ganz herzlich danken. Und der beste Dank, den wir geben können, ist das Gebet. Und darum wollte ich jetzt den Raimund bitten, dass wir für euch beten. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen.
Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir auch als unseren gemeinsamen Vater zunächst einfach danken für das, was du uns in Heidi und Matthias geschenkt hast. Danke für die lange Zeit, die sie hier sind und die sie wirklich sich in die Gemeinde eingebracht haben. Ich danke dir, dass du uns wirklich Segen durch sie geschenkt hast. Ich danke für ihre Mitarbeit in Gemeindeleitung und Diakonenkreis. Und ich danke dir, dass wir wirklich dort auch Gemeinschaft und ja Einigkeit und einfach ein vertrauensvolles Miteinander von dir und mit dir erleben durften. Herr, ich möchte dir danken für das, was sie in dieser Gemeinde noch getan haben. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über die teilweise unbemerkte Arbeit hier auch als Hauseltern. Habt du herzlichen Dank für den Einsatz, den sie dort gezeigt haben, auch wenn wir das manchmal nicht so mitbekommen haben. Und ich danke dir auch, dass du Heidi immer wieder Liebe auch gegeben hast zu den älteren Menschen und ja Freude daran, einfach deine Liebe auch weiterzugeben und Menschen zu besuchen. Herr, das war auch sehr wichtig für uns. Danke dafür. Ja, und ich danke dir auch nochmal, dass Matthias uns auch wirklich geholfen hat, die Stadt im Blick zu halten, immer wieder auch an die Allianz erinnert hat. Danke auch für die Buchhandlung, die für uns und für Dortmund, denke ich, wichtig war. Herr, das alles hast du uns durch Heidi und Matthias geschenkt. Ich möchte danken, dass wir Gemeinschaft mit ihnen erleben durften, wirklich auch Gemeinschaft in dir. Und ich danke dir, dass sie das auch erleben durften, dass sie auch wirklich erleben durften, sie haben Gemeinschaft und Freundschaft hier in der Gemeinde und ein Zuhause. Und das möchte ich dich bitten, dass du sie jetzt weiter begleitest und dass sie das auch in Lörrach erleben dürfen, dass sie wieder Geschwister treffen, mit denen sie Gemeinschaft haben, sich verbunden fühlen und ja ein wirkliches Zuhause erleben. Wir möchten dir aber auch danken, dass sie ein Stück deine Führung jetzt schon erleben konnten, dass sie eine Wohnung gefunden haben, dass Matthias' berufliche Zukunft einfach klar ist. Hab dir herzlichen Dank, dass du sie dort begleitest und wir bitten dich, dass du auch Heidi einfach ihren Platz zeigst und ja, sie dort segnest. Ja, und so bitte ich dich, dass sie beides auch wieder erleben dürfen. Deinen Segen durch Geschwister, aber dass sie selber auch von dir gebraucht werden, um Segen für andere zu sein. Danke, dass du das ihnen hier wirklich geschenkt hast. Ja, und so möchte ich diese jetzt sie noch unter deinen Segen stellen. Herr, segne du sie mit deinem Frieden. Und die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.
Dortmund, das Buch, Matthias, das Buch, das es in keiner Buchhandlung der Welt zu kaufen gibt. Auch in Lörrach nicht. Also, wir haben die Gemeinde gebeten, ein paar Bilder aus Dortmund beizutragen, euch als Erinnerung das mitzugeben, haben das Ganze einbinden lassen. Darin liegt auch nochmal ein Kartengruß, den ihr lesen könnt. Und das wollen wir euch einfach zur Erinnerung auch gerne mitgeben. Was kriegst du? Wenn ihr noch einen Augenblick Stehvermögen habt, denn wir wollen auch die neuen Geschwister noch in ihren Dienst einführen und ich denke, dann sieht man euch mal gemeinsam auch den Schichtwechsel, wenn ihr so wollt. Und da bitte ich jetzt, dass Topalskis nach vorne kommen und auch Norbert Vogel bitte ich darum. Das wird ganz lang hier für euch. Ja, ihr beiden Lieben, ihr werdet heute neu in euren Dienst eingeführt und darüber freuen wir uns auch sehr. Kurz, wir haben ja als Älteste darüber nachgedacht, wer wird denn diesen Dienst übernehmen in seiner Gänze, in seiner Ausführlichkeit, in seiner Bedeutung und was können wir für Menschen finden aus der Mitte unserer Gemeinde, die diesen Dienst tun. Und es war schön, dass wir sehr bald auf euch als Namen kamen und zwar innerhalb des Ältestenkreises und dann haben wir bei den Diakonatsleitern nachgefragt und da kam der Name dann auch. Und dann haben wir auch noch bei euch nachgefragt und ihr sagtet, ja, wir können uns das auch vorstellen. Und da haben wir gesagt, das scheint doch ein Wegweiser des Herrn zu sein. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr dann, als wir auf euch zugingen, auch gesagt habt, ja, und wir können uns das auch vorstellen. Denn bis dahin hatten wir mit euch ja noch gar nicht geredet. Also das war echt der Burner und für uns natürlich total glücklich und sehr schön. Und heute wollen wir euch einführen. Ich habe dazu ein Wort aus Römer 9, Vers 16. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Das sagt uns Paulus mit Blick auf die Erlösung, die Gnade unseres Herrn, die uns erreicht und euch erreicht hat. Aber er sagt es uns, denke ich, auch mit Blick auf die vielen Anstrengungen unseres Lebens, die ja in diesem Dienst auch auf euch dann nochmal zukommen werden.
Und Paulus sagt, es kommt gar nicht auf Willen und Anstrengung an. Das heißt, Engagement ist sehr erforderlich. Das ist bedeutend, sich einzusetzen, präsent zu sein, da zu sein. Aber Wille und Anstrengung alleine ist nicht entscheidend. Entscheidend ist Christus, der zum Dienst, zu seinem, unserem Tun, seinen Segen gibt. Und an dieser Stelle möchte ich euch als Gemeinde einfach bitten, unterstützt die beiden, Krasimira und Slavi, in ihrem Dienst, den sie jetzt sehr bald für unsere Gemeinde beginnen werden. Ich vermute, dass sich das ein und andere verändern wird im Stil, in der Anrede, im Umgang miteinander. Schaut einfach mal und unterstützt sie bitte. Gott und sein Erbarmen, sagt Paulus, ist das Entscheidende. Christus ist die Quelle unseres Lebens. Er ist unser Tröster. Er ist auch der, der uns die Sorgen nimmt. Und so begleite er euch und er segne euch in diesem Dienst. Und jetzt wird Norbert für euch beten. Wir wollen euch die Hände auflegen und bitten dazu auch nochmals, die Gemeinde aufzustehen.
Ja, lieber Vater, dafür möchten wir dir danken, dass auf der einen Seite du fragst, was wir tun sollen und dass du auch etwas willst, dass wir es tun, aber dass das nicht das Entscheidende ist, sondern dass das Entscheidende ist, das, was du tust und dass dieser Zuspruch uns gilt und hier heute und in besonderer Weise eben Topalskis gilt, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen diesen Dienst tun und du siehst all ihr Engagement, du siehst ihre Frage auch, was sie in der Gemeinde tun sollen, du hast diese klare Platzanweisung gegeben. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass du den Zuspruch dazu gibst und dass du bei all ihren Fragen, die sicherlich da sind, sagst, Mensch, ich bin da und ich habe eine Lösung für sie und damit für uns. Und so möchte ich dich bitten, dass du sie segnest, dass du ihnen den Geist der Liebe schenkst, der so wichtig ist, gerade für diese Aufgabe hier als Hauseltern. Dass du aber auch da, wo es mal darum gilt, Nein zu sagen, dass du ihnen auch das gibst und dass sie das dann auch in Klarheit und auch in Liebe tun können. Ich möchte dich auch für ihre Kinder bitten, für Emanuel und Vicky, dass du auch bei ihnen bist in dieser neuen Aufgabe, denn das ist ja auch eine Aufgabe, die sie berührt als Teil der Familie. Ja, so segne du die ganze Familie und sei du in den Dienst, den sie in Zukunft als Hauseltern hier in dieser Gemeinde tun wollen. Hab Dank für deine Verheißung und deinen Segen. Amen.
So, wir sind als erstes umarmt. Gottes Segen dir.
Bleibst du auch noch stehen, Norbert? Achso,
jetzt bin ich auch nicht.
Bleibt ihr alle noch? Moment, hier stehen. Bleibst du auch noch? Bleib noch ruhig, Moment, stehen. Wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes angelangt. Nichtsdestotrotz gibt es noch einige Kurzinformationen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, Kaffee zu trinken, Tee zu trinken, sich mit Topalskis zu unterhalten, sich bei Kühls zu verabschieden, aber auch nochmal die Predigt nachwirken zu lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier vorne für Anliegen zu beten zu lassen. Bitte nehmen Sie doch davon auch Gebrauch. Dann noch eine neue Information. Lukas Oettinghausen hat sich verlobt. Lukas, du bist auch da, ne? Ist nicht da? Schade. Lukas Oettinghausen ist die letzten Jahre über die Weltmeere gefahren, von Hafen zu Hafen. Und nun hat er einen bestimmten Hafen im Visier, und zwar den Hafen der Ehe. Am 15.06. hat er sich verlobt. Und zum Ende des Gottesdienstes wollen wir ein Segenslied singen. Und dieses Segenslied singen wir für Topalskis, das singen wir für Kühls, das singen wir auch vor allen Dingen für Voss mit dem neugeborenen Sohn. Und das singen wir auch für Oettinghaus. Und auch für uns. Das wollen wir jetzt tun. wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.